spreche mal langsam, bis ihr den Hall ein bisschen eingefangen habt. Wir haben gerade das schöne Lied gesungen zum Anfang. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Söhne und Töchter und bei dir leben wir auf. Bei dir, Gott, leben wir auf. Das ist mein Gebet heute Morgen, Jesus, dass wir bei dir ankommen dürfen. Denn du bist dieser Fels, wie es Uwe gerade beschrieben hat, dieser Fels in der Brandung. Das haben wir auch gesungen. Und wir bitten dich jetzt, dass du Herz und Kopf auf dich fokussierst und dass wir vor dir ruhig werden dürfen. Wir danken dir für dieses Wort, das du deinen Jüngern schon in so vielen Generationen mitgegeben hast. So hilf es, dass es auch bei uns auf fruchtbaren Boden fallen darf, auf offene Herzen. Dass ich es so rüberbringen kann, dass du damit reden kannst, aber vor allem, dass wir es mittragen dürfen in unserem Herzen und dass es Leben bringen darf. Amen. Bei dir leben wir auf, haben wir gerade gesungen. Und das ist schon so ein, ich habe gerade so ein Propolis-Bonbon gelutscht, ne? Da wird dann die Lunge frei. Ja? Meine Stimme ist jetzt nicht, gibt nicht so viel her, wie das vielleicht dieses Wort verdient hätte. Dafür haben wir auch eine gute Lobpreistruppe immer. Wir haben gerade aktuell so eine Serie durch den Thessalonicher Brief. Da habt ihr schon zwei Kapitel davon gehört, von Jonas vor zwei Wochen und von Heinz letzte Woche. Und diese Reise bringt uns also in eine und brachte uns schon jetzt in diesen Tagen in eine Stadt, die schon zu Paulus-Zeiten oder zu Jesu-Zeiten sozusagen oder nach Jesu-Zeiten relativ wichtig war, so eine Metropole. Heinz hat es letzte Woche ein bisschen beschrieben, den Hintergrund. Damals schon 100.000 Einwohner, also ein echtes Schwergewicht für die damalige Zeit, so wie es dieser Turm da vermittelt, dieser mächtige Turm in der Stadt. Ich war selber nie dort, aber fand diesen Turm so schön, weil es so einen ähnlichen Turm in der Stadt war, wo wir mal gehaust haben. Und das ist, Uwe hat mich jetzt schon an den Anfang gestellt, weil er behauptet hat, ich sei so unkalkulierbar beim Predigen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für diese Stadt und für diese Umstände, in die uns aber dieser Thessalonicher Brief führt, ist garantiert, es ist tatsächlich so, dass dort die Situation wirklich unkalkulierbar war. Und das führte zu verschiedenen Briefwechseln oder auch zu diesem Brief, den der Paulus dann, wie schon von Vorrednern beschrieben, aus Korinth dann an die frisch entstandene Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat, also eine Hafenstadt, heute Saloniki genannt in Griechenland, heutigen Griechenland. Und wir lesen in diesen Briefen etwas, eine Emotionalität, wie sie Paulus nicht überall in allen Briefen hat. Also er hat schon auch andere Gemeinden, die er lobt, wie die Philipper und so weiter, aber Thessaloniki ist eine Gemeinde, die quasi sein Herz Tag und Nacht beschäftigt hat und das seiner beiden Weggenossen, mit denen er einst wenige Wochen, wenn ich es richtig verstehe, bevor diesen Brief geschrieben hat, mit seinen beiden Kollegen Timotheus und Silvanus besucht hat. Und er schreibt am Ende, heute geht es um das Kapitel 3, und er schreibt am Ende von Kapitel 2, dass er ja mit dieser Trennung in dieser kurzen Zeit, in Thessalonicher 2,17, dass er mit dieser Trennung schwer zu tragen hat. Und wir waren zwar vom Angesicht getrennt, aber nicht dem Herzen nach, schreibt er da. Und er hat also sozusagen diesen Begriff, mit großem Verlangen haben wir uns bemüht, euch wiederzusehen. Das könnte man auch Begierde übersetzen. Er hat also wirklich Sehnsucht, diese Leute wiederzusehen, die er nur wenige Wochen kennengelernt hat, zu denen er drei Schabbaten in der Synagoge gepredigt hat und was zu wirklich unkalkulierbaren Folgeerscheinungen für ihn, seine Weggenossen und für die Leute, die ihm zugehört haben und ihm zugestimmt haben, geführt hat. Also wurde schon von Jonas, glaube ich, beschrieben, dass dann durch diese Verkündigung dieser drei Jünger oder Apostel sozusagen eine Aufruhr entstand, die sie letztlich zwang, diese Stadt zu verlassen. Und das schreibt er wirklich überschwänglich in Vers 19, was diese Leute, die jetzt, wie wir gleich erfahren werden, immer noch zu ihm halten, was die für ihn bedeuten. Er schreibt im Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude, unser Ruhmeskranz? Könnte man auch mit Krone des Ruhmes übersetzen. Der Begriff Stephanas, glaube ich, auf Griechisch, bin ich nicht fit. Ja. Also ein Ruhmeskranz, diese Leute sind für ihn das Höchste, was er wohl in letzter Zeit erlebt hat. Und ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude, schreibt er da, als Schlussvers in Kapitel 2. Und deshalb, erster Vers, Kapitel 3, konnten wir es nicht länger aushalten und haben beschlossen, dass wenn wir schon selber nicht kommen können, dass wir wenigstens also mal jemanden vorbeischicken. Wir müssen unbedingt wissen, was die Lage in dieser schwierigen Situation ist. Und man merkt so in dem ganzen Brief, wenn man ihn liest, wie tief er da drin steckt. Also wie er Tag und Nacht nicht schlafen kann, seit sie dort die Stadt verlassen mussten, weitergezogen sind nach Beröa, dort auch weiter mussten. Also es war auf jeden Fall eine Situation, die für diese Leute, die sich für Jesus entschieden haben, lebensgefährlich erschien, so gefährlich, dass auch die Leute, die ihn einst untergebracht hatten, Jason, danke Heinz, dass auch der dann zur Rechenschaft gezogen wurde, wie er solches übles Volk wie den Paulus, den Silvanus und Timotheus in sein Haus lassen konnte. Also das ist schon was, da kommst du nicht emotional in 2 Minuten durch. Und jetzt entscheiden sie also, wir wollen wissen, wie es aussieht, als sie jetzt da in Korinth oder auswärts unterwegs sind und senden den Timotheus nochmal zurück. Warum fällt die Wahl ausgerechnet auf den? Ist vielleicht der Jüngste, ist noch ledig, hat noch keine Familie, ja, wenn der drauf geht, vielleicht nicht ganz so schlimm oder so. Was könnte der Grund sein, dass sie ausgerechnet den schicken? Steht nicht dran, direkt zumindest nicht, unser Bruder und Mitarbeiter Gottes im Evangelium. Mit dem Ziel, euch zu stärken und zu trösten. Und ich habe, als ich das Kapitel so gelesen habe, habe ich also so entdeckt, dieses Kapitel dreht sich eigentlich um das Privileg und auch die Last jedes Dieners Gottes. Ja. Und die Last, die ein Diener Gottes hat und die Privilegien, die er auch hat, das kommt durch diese Emotionalität in diesem Kapitel raus, wie in wenigen anderen. Aber sie haben nicht nur Last und Privilegien, sie haben auch ein Ziel. Und deshalb schicken sie einen, der offensichtlich, dem sie es zutrauen, obwohl der Timotheus zu diesem Zeitpunkt ein echter junger Kerl ist, also der ist nicht nur bedeutend jünger als Paulus, sondern vielleicht so ein Mitzwanziger oder so, ja, wie hier einige sitzen. Also einer, der wirklich jetzt nicht mit einer Riesenerfahrung daherkommt, sondern der offensichtlich eine Gabe hat, die dieses Ziel möglich macht. Einen jungen Mann wohin zu schicken, wo eine Gemeinde in einer schweren Not ist, um sie zu stärken und um sie zu ermutigen, zu trösten. Eures Glaubens wegen. Also Paulus sieht, das werden wir noch genauer sehen, hier eine Notwendigkeit, nicht irgendwen hinzuschicken und nicht einen Stellvertreter vom Stellvertreter, sondern einer von denen, der da rausgeschmissen wurde. Der sich vielleicht gar nicht unbedingt so in der Stadt zeigen lassen sollte, vielleicht vorher seinen Bart abnehmen sollte oder wenn er einen hatte, sich rasieren sollte, damit ihn nicht jeder wegsperrt. Und das zweite Ziel, das hier deutlich wird, in Vers 3, dass niemand wankend oder unsicher werde in diesen Bedrängnissen, in diesem Ärger, in dem ihr steckt. Denn ihr wisst ja selber, dass wir dazu bestimmt sind, dass also wir euch auch gesagt haben, als wir bei euch waren, vorher schon, dass wir bedrängt sein würden, dass es Ärger geben kann und wird. Fragen sich ja heute auch manche Leute, warum müssen Leute in Länder reisen, wo vorprogrammiert ist, dass du Ärger kriegst oder in Städte oder in Regionen. Und es wird hier deutlich, dass diese Apostel, zumindest behauptet es Paulus dann in diesem Brief, sie durchaus vorgewarnt hat, die in den Synagogen. Er hat ihnen, schreibt er auch an vielen anderen Stellen, immer wieder gesagt, das, was wir euch verkündigen, das kann Stress geben, wenn ihr euch entscheidet für Jesus. Ich glaube, das hat er ihnen schon deutlich gemacht, wenn er das hier behauptet. Wie es auch geschehen ist, schreibt er dann hier, und wie ihr alle wisst, also es ist kein Geheimnis gewesen, er hat nicht versucht, ein Soft-Evangelium rüberzubringen, eine Botschaft, von der er sagt, aber wenn ihr das nicht glaubt, ist nicht so schlimm, wenn er es glaubt, schwamm drüber, so schlimm wird es schon nicht werden. Er hat geahnt und wohl gerochen, dass in einer Stadt wie Thessaloniki es nicht neutralen Boden oder sowas gibt. Schon gar nicht, wenn er seinem Auftrag nachkommt und zuerst den Juden das Evangelium bringt. Der hat ja erst in Synagogen gesprochen. Viel weiter kam er ja, außer auf privater Ebene, vielleicht nicht in dieser Stadt erstmal. Sondern es war ihm klar, die Widerstände, die er schon früher erlebt hat, die werden in so einer Metropole, und das ist heute auch nicht anders, nicht geringer sein. Und daraufhin kommt die ganze Sorge von ihm natürlich durch in Vers 5. Die typische Sorge des Dieners, um die Frucht. Bin ich vielleicht eins zu schnell gesprungen? Der Versucher, wie in einer Stadt in Thessaloniki, arbeitet gerne mit dem Mainstream. Das beschreibt Paulus in vielen Briefen. Es geschieht in der Regel, wenn so ein Aufruhr entsteht, dass sozusagen, wir würden sagen heute, die Medien einen Shitstorm lostreten. Das ist ganz typisch, und ich glaube, damit war er nicht überrascht, dass das in Thessaloniki passiert ist, so wie er es hier schreibt. Und wir heute leben in einer Gesellschaft, in der das, glaube ich, gut nachvollziehbar ist. Kaum einer traut sich, auf dem Marktplatz zu stehen und vielleicht was zu sagen, was viele im Internet platzieren, aber dann auch dafür der entsprechende Shitstorm im Internet vielleicht sogar schlimmere Folgen haben kann, wie so manche Rede auf dem Marktplatz, wo du vielleicht lokal mit ein paar Leuten erstmal Ärger hast. Und das ist etwas, was vielleicht in unserer Gesellschaft durchaus ähnlich ist zu solchen alten Metropolen. Damals waren eben bestimmte Plätze exponiert, wo man Ansagen gemacht hat und auch damit rechnen musste, dass je nachdem, wie sie enden, auch Schwierigkeiten auftreten. Ich habe neulich in der S-Bahn, sind zwei Schüler, so 8. Klasse schätze ich, haben sich neben mich gesetzt, nur so 2 Stationen weit, fragt die eine den anderen, hast du immer noch kein Mobiltelefon? Dann sagt er, nö. Ja, willst du nicht endlich eins besorgen, ein Smartphone? Und dann er so, oh, vielleicht zu meinem nächsten Geburtstag. Ja. Darf ich mal fragen, wer von den, gibt es ein paar Schüler hier? Gibt es ein paar Schüler? Ja, so ein paar. Gibt es auch einen, der kein Smartphone besitzt? Sehe ich jetzt keine Hand mehr. Ja, der Schüler, hier ist ein älterer Schüler. Also, es gibt so gewisse Dinge, die sind gesetzt in unserer Gesellschaft. Und in Thessaloniki waren auch gewisse Dinge gesetzt. Ja? Und jetzt, wo es darum geht, wo sich Leute entschieden haben, jetzt kommt es darauf an, ja, ob der Versucher es schafft, die Arbeit, die Saat, die gesät wurde, zu zerstören. Und es gibt Dinge, die werden akzeptiert in einer Gesellschaft und manche nicht. Ja? Paulus hat natürlich die Dinge auch zuerst erzählt von einem einzigen Mann, der die Menschheit rettet durch seinen Tod, sie von der Sünde befreit und aufersteht, der absolut der einzige Weg zur ewigen Herrlichkeit und zum ewigen Leben sei, so hat es Paulus in der Regel verkündet. Das verkündet er in einer Stadt, in der die Vielgötterei und die Multikulti-Culture, also eine der Höhepunkte der Region, ja, darstellte Thessaloniki. Einfach schon durch die vielen Durchreisenden dieser Hauptstraße von Rom nach Byzanz und so weiter. Und jetzt kommt also diese Bewährungszeit. Und Paulus hat die Sorge, wie sie jeder Diener Gottes irgendwann hat, und steht natürlich vor dieser Herausforderung, da ständig loslassen zu müssen, weil er kann nichts machen von Weitem. Und man merkt, man hat fast den Eindruck, er schickt den Timotheus, weil er denkt, wir müssen doch was tun. Wir müssen was tun. So würde ich es vielleicht denken. Jetzt hat er den Timotheus also da hingesandt und er kam auch zurück. Darum dreht es sich in diesem Kapitel 3 ab Vers 6, berichtet er jetzt darüber. Jetzt, wo er zurückgekommen ist und uns gute Botschaft gebracht hat von eurem Glauben und von eurer Liebe und dass ihr alle Zeit auch positiv über uns redet, sage ich jetzt mal. Ja, hat also gemerkt, der Timotheus traf immer noch offene Türen und Herzen an. Jetzt verlangt es uns natürlich umso mehr, euch zu sehen, ne? Wie es euch auch so geht. Deswegen, Brüder, sind wir euch bei all unserer Not und Bedrängnis sind wir getröstet worden durch euren Glauben. Und jetzt kommt, wie wir diesem Lied vorher gesungen haben, denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Nun steht da ja nirgends, dass da eine Erweckung ausgebrochen ist, wo die halbe Stadt nachfolgte, aber es gab offensichtlich substanziell eine Gruppe von Leuten, egal wie klein oder groß, wird hier nirgends gesagt, die wirklich Feuer gefangen haben. Also sie haben nicht nur sozusagen ein bisschen was gehört oder ein bisschen was abgenickt und gesagt, ach ja, das ist auch interessant, sondern da waren offensichtlich Leute, die feststehen im Herrn. Was gibt es für einen Arbeiter im Reich Gottes für ein größeres Privileg? Wenn du schon mal das Vorrecht hattest, in irgendeiner Gruppe etwas zu teilen und das nimmt eine Gruppe auf und sie scheinen hinterher sozusagen ermutigt festzustehen, ist das, denke ich, für einen wie Paulus, der viel und hart gearbeitet hat, eine sehr, wie soll ich sagen, eine gewisse Bestätigung, dass es sich gelohnt hat, diese Mühe. Denn was zeichnet denn diesen Dienst dieser drei Figuren aus, die da losgezogen sind? Diese drei Männer wollen wir uns kurz anschauen. Also es gibt in Kapitel 1 diesen Hinweis, in Vers 5, unser Evangelium haben wir nicht mit Worten, sondern auch mit der Kraft und dem Heiligen Geist schon großer Gewissheit verkündet. Ja, heißt in 1. Thessalonicher 1. Diese Männer haben also quasi nicht ihre Philosophie und wir denken, das ist so oder vielleicht auch anders, sondern sie haben das gebracht, was Christus in sie reingelegt hat. Und dieses Feuer war sichtbar. In großer Gewissheit, in Erweisung von Kraft und Geist haben sie gesprochen. Und das hat sie einen großen Kampf gekostet, lesen wir in Kapitel 2, Vers 2. Ich reiße das jetzt nur so durch, weil ihr habt es schon gehört letzte Woche, die ersten beiden Kapitel. Und in Vers 9, Kapitel 2, unter Mühe und Beschwerde haben wir Tag und Nacht gearbeitet, dass wir niemand zur Last fallen, haben selber ihr Brot verdient, haben nicht dort Spenden eingesammelt für ihren Dienst. Und in Vers 11, dieser wunderschöne Vers, wie ein Vater seine eigenen Kinder ermahnt und tröstet, hat Heinz letzte Woche auch zitiert. Das hat diese Jungs ausgezeichnet. Das waren für sie wie die eigenen Kinder. Diese Leute waren für sie zwar völlig fremd, sie waren zum ersten Mal wohl in dieser Stadt, aber sie haben dort gedient, als wären es ihre engsten Blutsverwandten. Es war ihr großes Anliegen, dass sie dort keinem zur Last fallen und dass Gott dort redet, in Erweisung von Kraft und Geist. Und ich glaube, es ist nicht falsch, wenn wir in dieser Erwartung, dass Gott in Erweisung von Kraft und Geist hier in der Gemeinde heute, an diesem Tag, den wir haben, wo wir ein paar Stunden Ruhe, ein paar Minuten uns zusammensitzend, ein paar Stunden Ruhe vielleicht sonntags haben, wenn du keinen Sonntagsdienst hast, und darauf vertraust, dass Gott etwas tun möchte hier an diesem Ort mit uns. Dieses Vertrauen hat diese drei Männer ausgezeichnet. Deshalb konnten sie von etwas verkündigen in einer Stadt, das so absurd und verrückt sich anhört, genauso wie wenn wir in manchen Situationen vielleicht heute in unserer aufgeklärten technischen Welt den Leuten erzählen, und weißt du was, Jesus liebt dich. Ja, und, sorry, was, wie, ich liebe dich auch so, ne? Oder solche Antworten gibt es dann. Also diese Botschaft hatte eine andere Dynamis, wie es oft so schön heißt im Altgriechischen. Und diese drei Jünger hatten diese Dynamis mit in diese Stadt gebracht. Es kostet sie nicht nur was, sondern sie haben diese Mühe auch gerne reingebracht, rein investiert. Und ich glaube, das hat uns für unsere heutige Zeit viel zu sagen, weil wir laufen nicht mehr so viele Kilometer zu Fuß, zumindest nicht jeder, wie es diese drei Jünger tun mussten, allein dann vom Hafen 15 Kilometer wieder in den nächsten Zielort oder sowas. In unserer kurzgetakteten Gesellschaft, wo Termin um Termin uns jagt oder wir uns auch sputen müssen, ja, da fehlen uns manchmal diese Atempausen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Diese Jungs hatten immer mal wieder freiwillig oder unfreiwillig, dieser Brief wurde ja geschrieben in einer etwas unfreiwilligen Atempause, auch längere Phasen, wo du einfach, wie Jesus auch von Nazareth nach Jerusalem ging, ja, er fuhr nicht mit dem Taxi oder mit der S-Bahn, unfreiwillige Pausen, wo Gott nochmal zu ihnen reden konnte. Das ist etwas, was mir manchmal ganz persönlich konkret abgeht. Bist es wirklich du, Herr? Bist es wirklich du, Herr, der mich hierher stellt, in so eine Stadt schickt oder in so eine Situation, um von dir zu reden? Ja, habe ich mich auch nicht verhört? Und so war es auch für die damaligen Jünger eine schwer zu ertragene Last natürlich, wenn du diesen Abstand hast und etwas längere Ruhepausen zum Nachdenken. Ja? Wie denn das weitergehen soll, wenn dort Leute eingesperrt, weggesperrt werden, nur gegen Kaution freikommen, womöglich vielleicht vor einem römischen Gericht nicht mehr rauskommen, gekreuzigt werden, war bei den Römern jetzt auch nicht völlig unüblich, auch nicht in Thessaloniki. Was zeichnet denn die Thessalonicher auf der anderen Seite, die Empfänger, aus? Da habe ich bei Ewald in seinem Route66-Skript gespiegelt, zumindest für die drei Überschriften da. Die haben das Wort Gottes aufgenommen. Sie haben es richtig aufgenommen, diese Botschaft. In Kapitel 1 heißt es noch, ihr seid unsere Nachahmer geworden, sagt Paulus über die Thessalonicher, und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ich weiß nicht, ob die Versammlungen auch chaotisch waren, ja, oder ob es sofort schwierig war, schon ab dem ersten Tag, aber auf jeden Fall schienen da entschlossene Leute zu sein, dass sie diese Botschaft wirklich aufnehmen wollten. Und es gab offensichtlich vorbildliche Lehrer des Wortes. Ihr seid Vorbilder geworden, heißt dann weiter in Vers 7, für alle Gläubigen, denn von euch ist das Wort des Herrn erklungen überall und überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Also wenn Paulus jetzt schon in der nächsten Station ankam, dann wussten die schon von den Thessalonichern, ja, wir wissen schon, da geht was. Denn ihr selbst erzähltet von uns, ja, welchen Eingang wir und welche Offenheit wir bei euch gefunden haben. Also da waren Leute, die haben offensichtlich auch was gleich weitergegeben und die Leute unterrichtet, was da so geht. Könnt ihr detaillierter im Ewald Route66-Skript nachlesen, da hat es schöner ausgeführt. Die konsequente Umsetzung des Wortes ist der dritte Punkt. Das heißt, zum Beispiel hier in Vers 9, Teil 2, wie ihr Thessalonicher euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinem Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Das ist natürlich ein Riesending in so einer Stadt, wo diese großen Götzen Alltag sind und jeder seinen Gott hat und jede Philosophie und jede Ansicht so wichtig ist und die Meinung von Menschen so wichtig ist und jeder seine eigene Religion und so weiter. Das ist in Thessaloniki prägend gewesen, wie in vielen dieser Städte, Ephesus und so weiter. Und es gibt einen damals weit verbreiteten Götzenkult, gab es auch dort. Und ein Teil aber dieser Thessalonicher, die war nicht nur offen für neue Nachrichten und einen neuen Gott, eine neue Philosophie, ähnlich wie in Athen, sondern sie wurden entzündet von einer Botschaft, von dieser Botschaft des Lebens und gingen Gottes Ruf nach, Gottes Ruf an sie persönlich nach, um jeden Preis, um jeden Preis. Das ist das, was offensichtlich die Thessalonicher ausgemacht hat, dass Paulus so emotional und so in dieser Sehnsucht von ihnen spricht. Tja, jetzt gibt es ein Risiko. Ich habe gesagt, es geht um das Privileg und die Last des Dieners. Es treibt den Diener um, habe ich alles getan, um alle, also auch uns, zum Ziel des Glaubens zu bringen. Er schreibt in Vers 9, was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen. Und wobei wir Tag und Nacht, sagt er dann, Tag und Nacht ständig quasi, aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen, um zu vollenden, was an Glauben mangelt. Die typische Angst eines Leiters, eines Dieners, dem etwas am Herzen liegt, ist, dass wir das nicht fertig bringen. Dass er nicht genug getan hat, womöglich. Dass diese schwache Pflanze, er kennt die Leute ja nur wenige Wochen, dass diese schwache Pflanze, die so unter Beschuss gerät, in den Druck des Alltags, in den Sorgen und in der Gleichgültigkeit oder was auch immer der Alltag dort bedeutet, einfach versandet. Es ist so diese Last, die auch viele Missionare heute auf dem Missionsfeld haben, gerade in Regionen wie hier in Europa, wo nicht alle gleich zu Tausenden rennen, sondern wo du mit kleinen Grüppchen anfängst in der Regel, wo Erweckung nicht überall der Standard ist, leider. Die Last der Missionare jetzt, den Absprung nicht zu verpassen und zu glauben, Gott macht da was. Paulus ist ein bisschen ähnlich gestrickt wie wir Schwaben. Schaffe, schaffe, Häusle baue, es muss fertig werden, ja, so, ne? Vollenden. Und das diese positive Eigenschaft wird irgendwann zur Last, wenn du merkst, ich kann da ja gar nicht mehr hin, ich kann nichts machen und habe den Eindruck, ich habe doch noch nicht mal die Hälfte erzählt. So. Oder wir haben noch gar keine Jünger, die Wurzeln haben, in dieser Tiefe begleiten können. Dieses Loslassen, auch wenn man herausgerissen wird, fällt es umso schwieriger, ja, wie diese drei eben rausgerissen wurden. Und so werden oft Missionare zu Pastoren in neu gegründeten Gemeinden. Interessanterweise hat die nicht so ganz alte Geschichte im letzten Jahrhundert gezeigt, in einem relativ großen Beispiel, als in China nach der Kulturrevolution in den 50er Jahren, Kultur ist das falsche Wort für diese Revolution, nach dem Abschlachten von ich weiß nicht wie vielen Menschen, auch entschieden wurden, dass alle ausländischen Missionare das Land verlassen müssen, Ende der 50er Jahre im letzten Jahrhundert. Da glaubten die ganzen Missionare, die Kirche Chinas wird wieder zugrunde gehen. Die vielen neu gegründeten zarten Pflanzen werden das nicht überstehen, den Druck dieses Horrorregimes. Und diese Jahre der Hungersnot und alles, was dann passierte mit an die 60 Millionen Toten. Und dann erst 50 Jahre später, muss man sagen, durften wieder in nennenswerter Zahl wieder ausländische Leute ins Land. Und lange Zeit wusste man nicht so viel, was da eigentlich jetzt passiert in China. Aber schon nach 20 Jahren sickerte doch durch, die Kirche Jesu ist nach dem Weggang der Missionare dort nicht gewachsen, sondern sie ist explodiert. Also die Statistiken haben irgendwann dann von 10.000 bis 30.000 Menschen, die pro Tag in China in den 60er Jahren bis in die 80er zu Jesus gefunden haben, bezeugt. Und als Jahrzehnte später die Leute zurückkommen konnten, die ersten Missionare, Rudi Lack, einer der ersten 1980, von Jugend mit einer Mission, haben sie gemerkt, diese Zahlen waren nicht falsch. Ja? Und alle mussten loslassen, alle mussten gehen. Viele waren Jahrzehnte in China und konnten das Land nur unter großer Hast verlassen, als sie ausgewiesen wurden. Aber Gott war am Werk und wir haben vorher gesungen, Gott, auf den wir vertrauen können, der felsenfest und stark steht, er hat genügend gesät, um das zu vollenden, was nur er vollenden kann. Und so ist es letztlich der Wunsch und der Antrieb von jedem Diener, alle, also auch uns heute, wirklich alle, für das letzte große Ziel aller Dienste auf Erden gerüstet zu sehen. Jeder Diener, denke ich, hat so irgendwo tief in sich drin das Ziel, und seine Schafe, seine Mitstreiter, seine Vorgesetzten, seine ihm Anbefohlenen dahin zu bringen, dass wir startklar sind für das Eigentliche, was kommt. Also sozusagen, Gott ruft die Diener und du arbeitest für ihn in diesem Reich, ob du jetzt schlecht oder gut zu Fuß bist, gut unterwegs, gesundheitlich oder nicht so gut und ob du schwach, müde oder eher euphorisch unterwegs bist. Es ist wichtig, dass wir das im Auge haben, was Paulus hier schreibt. Gott, der Vater selbst aber, unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch auf das richtige Ziel. Wenn wir diese Bereitschaft haben, uns von Gott damit reinnehmen zu lassen, dann kann er uns auf das richtige Ziel ausrichten. Er schreibt es in Bezug auf die Thessalonicher, er hofft, dass Gott ihm den Weg dahin zurück ermöglicht. Aber der richtige Weg, der rechte Weg soll es sein, oder richte unseren Weg zu euch, dass die Herzen ausgerichtet sind, nicht locker zu lassen, wo noch ein Dienst zu tun ist. Und du und ich, die wir aus dem Leben, aus der Gegenwart Gottes heraus leben dürfen. Wir sind immer wieder herausgefordert, auch zu vertrauen, dass Gott das mit uns tut. Dass Gott das möglich macht, ich habe es neulich schon mal an die Wand geworfen. Es ist sein Auftrag und sein Werk, das Evangelium und den Herrn Jesus in jedes Haus, in jedes Herz, an jeden Ort dieser Welt zu bringen. Dafür hat sich Gott entschieden, diesen Plan zu verfolgen. Er hat geschrieben, Der Evangelist Lukas hat geschrieben, siehe, die Ernte, die ist groß. Sie ist richtig groß. Es mag Erntehelfer mangeln, ja? Betet, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte schicke. Aber in diesen Kapiteln, an dieser Not des Dieners Paulus, sieht man, nicht jeder, der sät, ist der, der dann erntet. Dieses Vertrauen wird hier offensichtlich, wird Silvanus und Paulus, die nicht mehr fortkommen konnten wie Timotheus, wird dieses Vertrauen enorm geschult, strapaziert. Und auch wir dürfen uns darauf verlassen, dass dieses Wort heute noch gilt. Wenn Gott sagt, die Ernte ist groß, dann ist sie nicht klein. Und da geht es, wie Heinz letzte Woche schon klargestellt hat, da geht es nicht primär um Stückzahlen. Da geht es um tatsächlich aus alltäglichem Trotz befreite Menschen, die aus ihrer Not, ihrer Hilflosigkeit, ihrer Planlosigkeit befreit werden. Da geht es um jeden Einzelnen am Ende. Um jeden Einzelnen. Wie es auch in Lukas 10, Vers 6 heißt, wenn dort ein Sohn des Friedens ist in irgendeinem Haus, also da Jünger 2 und 2 ausschickt, wenn ein Sohn des Friedens dort ist, so wird, das ist die Verheißung, euer Friede auf ihm ruhen. Und wenn aber nicht, so wird der Friede zu euch zurückkehren. Ja? Ihr verliert euren Frieden nicht, nur weil ihr keinen findet, der die Botschaft aufnimmt, wie die Thessalonicher. Ihr verliert euren Frieden nicht, weil ihr vielleicht geschmäht, ausgegrenzt, gemobbt werdet, womöglich einen Arbeitsplatz verliert, die Anerkennung in der Familie, wenn es dumm läuft, verliert. Das ist ein großes Anliegen, dass Familien gemeinsam vor den Thron Gottes kommen können. Es ist immer umkämpft. Bei uns in der Familie, bei vielen. Aber ihr verliert euren Frieden deshalb nicht, sagt Paulus. Nur weil ihr mal kein Kind des Friedens am Zielort findet und nicht schön gestreichelt und mit rosa Luftballons und Hurra empfangen wird. Weil unser Friede steht auf dem felsenfesten Grund, ein ewiger Friede. Paulus schrieb an die Korinther einst, kommt es hier? Ja. Oder ich fange so an. Bernard von Clairvaux hat mal gesagt, wer leiden will, muss trunken sein von seiner Liebe. Habe ich mal vor 2 Jahren schon mal zitiert. Ich dichte es manchmal für mich ein bisschen um. Wer Gott dient, darf trunken sein von seiner Liebe. Paulus schreibt diesen Thessalonicher Brief ja aus Korinth. Und in Korinthern hatte er, im 1. Korinther 10, hat er sie etwas wissen lassen. Liebe Geschwister, unsere Väter, die sind alle unter der Wolke gewesen. Von unseren Vätern spricht er von den Juden. Alle sind durch das Meer durchgezogen und alle in der Wolke und im Meer sind auf Mose getauft worden und sie haben alle dieselbe geistliche Speise damals bekommen. Und sie tranken alle aus derselben Quelle, sage ich jetzt mal, diesen geistlichen Trank. Und wer Gott dient, der darf sich gewiss sein, egal in welcher Ebene du dienst, ob das hier in der Gemeinde ist, ob das in einer ausweglosen Lage in der Familie ist, wo du herausgefordert bist, mache ich weiter, gebe ich auf. Wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen, dann begleitet dich dieser Fels aber, der Christus war, wie er es den Korinthern bezeugt hat. Er begleitet dich, er ist dein Fundament, auf dem du stehst. Und deshalb, wer Gott dienen will, darf trunken sein von seiner Liebe. Er darf sich darauf verlassen, du darfst dich darauf verlassen, dass Gott das tut, dieses Wunder, wo mein Mut und meine Kraft am Ende ist, dass er neu uns frei macht, kräftigt. Und deshalb ist dieser Schlussvers im Kapitel 3 sozusagen die Gegenübersetzung von das, was er an die Korinther geschrieben hat. Das ist der Vers 12 in 1. Thessalonicher 3. Euch aber lasse der Herr zunehmen, überreich werden in der Liebe. Überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Das ist eine verdammt harte Übung. Überreich in Liebe, das durch sich durchfließen zu lassen, wenn du weißt, dein Nachbar hat mich verpfiffen, nur weil ich Paulus und Silvanus untergebracht habe in meiner Bude. Was ist da dabei? Wenn du weißt, du kommst auf das Rathaus und da sitzt einer und du weißt genau, der hat der Polizei gemeldet, dass... Ich meine, es ist eine Großstadt, Thessaloniki, aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Das erlebe ich auch hier in größeren Städten. Und es ist leicht gesagt, liebe deinen Nächsten. Ja? Aber wenn du dieser Person wieder begegnest, von der du weißt, wegen dem saß ich wochenlang in U-Haft, meine Kinder, meine Frau alleine zu Hause, konnte kein Geld verdienen in dieser Zeit. Und deshalb sagt Paulus, werdet überreich im Herrn, werdet überreich in dieser Liebe zueinander und zu allen, damit ihr schon gar nicht in die Versuchung geratet, dem Verkläger euch eins zu machen und Recht zu geben. So wie wir es, schreibt Paulus, auch euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken und untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Untadeliche Heiligkeit, das sind echt Altdeutsch, das sind richtig quadratische Begriffe hier. Ja? So. Aber diese absolute Freiheit, sich zu nehmen, Gott da Recht zu geben und zu sagen, im Zweifel stelle ich mich auf deine Seite, Herr. Auch wenn es eng wird oder schwierig. Die Herzen zu stärken, und jetzt kommt das eigentliche große Thema, das im Kapitel, im ersten Thessalonicher Brief überall, aber im Kapitel 3 eigentlich nur im allerletzten Schlussteil Vers vorkommt, damit ihr alle, sage ich mal, topfit seid, gerüstet bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also der Thessalonicher Brief wird euch die nächste Woche, die nächsten zweimal viel über die Wiederkunft des Herrn zu sagen haben, aber hier ist wieder das Ziel, das der Diener vor Augen hat. Wir arbeiten dafür nicht, damit wir gut dastehen. Du musst in der Christusgemeinde nicht Koch-, Putz- und Toilettendienst machen, damit wir unser Konto für gute Werke auch voll kriegen, sondern es ist ein Privileg des Dieners. Ein Privileg des Dieners, wenn er die Chance hat, Gott das an ihm, an mir tun zu lassen, was ich einfach brauche, damit ich fit bin, für das Reich der Himmel, damit ich gerüstet bin für das Himmelreich. Jochen hat das Reich Gottes neulich beschrieben. Damit ich nicht wie ein Fremdkörper ankomme, wenn die Gegenwart Gottes täglich und unmittelbar in der Ewigkeit auf uns wartet. Also er ermutigt sie, diese Liebe zu pflegen wie deinen liebsten Kaktus, den du zu Hause hast. Ja, manche haben eher eine Alufelge oder egal, also ein schönes Auto, aber was auch immer du pflegst, pfleg diese Liebe zueinander und zu allen und zu deinem Gott wie das beste Stück, das in deinem Zimmerchen in der Mitte auf dem Tisch mit einer schönen Blumenschale steht. Wer Gott dient, darf trotz allen emotionalen Berg- und Talfahrten seiner Liebe und Fürsorge gewiss sein. Das spreche ich euch heute Morgen zu, und mit dieser Zusage möchte ich euch einfach in die, wenn Uwe nicht noch was dazwischen hat, in die Lobpreiszeit schicken. Und Uwe geht nochmal ans Mikro vorher. Wer Gott dient, darf trotz aller emotionaler Berg- und Talfahrten seiner Liebe und Fürsorge gewiss sein. Amen.